Die Schwierigkeiten, die jetzt sind, werden nicht mehr da sein. Die vollkommene Lösung, Gottes Reich auf Erde und im Himmel, wird vollkommen da. Das ist, was noch nicht ist, aber wir haben Teil an seiner Herrlichkeit. Und hier dazwischen sind wir jetzt. Hier dazwischen ist ein lebenslanger Verwandlungsprozess. Und eine Verwandlung geht immer an dem Wesen. Wenn eine Raupe zu einer Schmetterling verwandelt ist, der Körper von den Raupe, den Gehirn und alles wird komplett verflüssigt in diese kleine Sack, was es da mal baut. Kokon, danke schön. Wisst ihr das? Also ich finde es ziemlich krass. Es baut ein Kokon, eine Hülle um sich. Entschuldigung. Und dann sein ganzes Körper und innere Organe und alles, was ist, wird zu Flüssigkeit. Und aus dieser Flüssigkeit bildet sich keine weitere Raupe, sondern ein komplett neues Wesen mit neuen Fähigkeiten, mit einem neuen Organ, einem Magen-Darm-Organsystem, genauso, also sehr kompliziert wie unsere, so kompliziert wie unsere, mit einer neuen Art zu essen, mit einer Fähigkeit zu fliegen, mit der Fähigkeit von einer Seite der Welt auf die andere Seite der Welt zu fliegen, mit ganz kleine Fliege und auch zurückzukommen zu seinem Geburtsort. Also eine komplett neue Identität. Verwandlung geht auf unsere Identität. Und eine Lebensreiseverwandlung ist, dass wir mehr und mehr in der Identität hineinkommen, die Jesus uns zuspricht. Was wir schon haben und was noch nicht komplett vollkommen ist, aber wir kommen mehr und mehr, wir werden mehr und mehr verwandelt. Wir sind alle ein bisschen so in Kokons. Und wir alle müssen ein bisschen sterben, so dass wir neues Leben und verwandelt. Aber Transition oder Übergänge, das geografisch ist so von Punkt A nach Punkt B, wo man ist, da einer inzwischen oder dazwischen sein. Zwischen der Zeit, wo du dein Haus verlässt und hier ankommst, aber es ist auch zum Beispiel zwischen Kind sein und Erwachsen sein. Gibt's diese ganze Teenagerjahre, wo da eine viel Veränderung passiert. Wo ein Wachstum passiert. Transition oder Übergänge ist das, wo vieles hier in dieser Zeit, wo Dinge ausgearbeitet werden in uns, wo ist es der Umfeld von Veränderung. Ich finde es interessant, was Paulus dazu sagt. Paulus beschreibt diese Leben im Glauben, als ein Wettkampf oder als ein Kampf, und er schreibt an Timotheus und sagt, Timotheus, ein geistlicher Sohn von Paulus, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Kämpfe den guten Kampf. Die meisten von uns haben die Kämpfe, die wir alle haben, in drei Hauptkategorien so eingestellt. Eine ist der geistliche Kampf, wo wir reden von der Teufel und Mächte und so weiter. Der andere ist der Kampf zwischen mein Fleisch und mein Geist. Na, der Geist will das Gutes, mein Fleisch will, ist versucht, um in der Sünde zu gehen und das Böses oder weg von Gott. Der Geist zu folgen führt zu Gott und zum Leben. Da ist immer dieses, welches Ich in mir wird heute gewinnen. Da ist dieses Kampf. Aber dann gibt's einen Kampf, die Bibel auch beschreibt als die Welt oder weltliches Denken. Und dieses weltliches Denken ist nicht so definiert, nicht so leicht zu definieren oder so anzufassen. Weil es ist quasi die Atmosphäre, die Bestimmung, die Denken, es ist wie ein Fluss. Und es ist so normal in unserem Alltag, so überall um uns herum, dass wir es gar nicht wirklich aufmerksam dazu sind und es wahrnehmen. So ein bisschen wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt, aber es ist schwer für das Fisch zu spüren, genau in dem Wasser, wo ist die Verunreinigung. Wenn etwas so rein in den Wasser kommt und es fängt an, ein bisschen wie im Wasser, kommt ein bisschen Verunreinigung oder Gift in den Wasser oder Schmutz und es verbreitet sich und verteilt sich in den ganzen Wasser. Der Fisch schwimmt herum und sagt, irgendwas ist hier nicht ganz so richtig, aber ich kann nicht genau sagen, wo oder welche, so kann meinen Finger nicht komplett da drauf setzen. Und die Welt und weltliches Denken von Kultur und was wir normalerweise sehen oder wahrnehmen, alle sagen, hey, das ist hier richtig oder das ist hier falsch oder das ist hier, dann bist du gut oder wenn du das tust, dann bist du richtig doof. Das sind verschiedene Kulturen, das sind verschiedene Denken und Denkweise und die beeinflussen uns überall. Und das ist tatsächlich vielgestaltig. Das heißt, jede Generation muss sich mit der Welt in einer neuen Form auseinandersetzen. Meine Generation und den Einfluss in weltliches Denken prägt mich so. Aber was heute die Jugendliche und die Kinder in der Welt, die sie aufwachsen, mit Internet und mit Handys überall, so jeder, als ich ein Kind war und groß geworden bin, ich hatte kein Handy. Und heute hat Dreijährige und Fünfjährige Handys und mehrere davon. Es gibt so viel Verschiedenes. Das ist nur ein Beispiel. Was in den Schulhofen da gesprochen wird, ganz anders. Die Welt und die Prägung, die weltliches Denken, die Sie heute zu kämpfen haben, ist anders als was ich hatte. Und es ändert sich. Und es wird immer anders. Tim hatte in der Jugend gestern ein wunderbares Predigt, oder Andacht gehalten und sagte, dass vor 50 Jahren Leute haben anders gepredigt. Die haben viel mehr gottesfürchtig gepredigt und weitergegeben als heute. Heute sind wir sehr vorsichtig, muss einfach niemanden beleidigen und so weiter. Und viel mehr so auf bedacht, menschenfürchtig und so. Und niemand so Angst vor Menschen zu haben. Und damals haben sie einfach mal Dinge rausgehauen. Und sie haben richtig klar das Wort gesprochen und so weiter. Ich fand es richtig stark. Und ich fand es sehr interessant auch, weil es zeigte auch genauso dieses, hey, da ist eine Veränderung, die wir gar nicht immer mitkriegen. Und dieses weltliche Denken ist auch ein Kampf, weil es ist wie ein Fluss in der Richtung. Und wir Christen oder wir, wenn wir Gottes Ruf hören, sind oft berufen, gegen diesen starken Strom zu schwimmen. Und heutzutage möchte ich ganz besonders von einem weltliches Denken, die ich glaube unsere Zeit sehr prägt und wie wir dagegen schwimmen. So, in dem Buch A Long Obedience Eugene Peterson, er schreibt von verschiedene Denkweise. Eine ist ein Tourismusdenkweise und der andere ist tatsächlich ein Pilgerdenkweise. Und in der Tourismusdenkweise ist so, in unserer Gesellschaft alles, was gut ist, soll sofort und effektiv sein. Na, es ist normal, nicht nur in der Mikrowelle, sondern es ist normal, dass Dinge kommen schnell. Wir alle lieben Amazon, wenn es dann am nächsten Tag geliefert ist. Und Dinge, wir wollen schnell ans Ziel, schnell Dinge erreichen. Es soll jetzt sofort, es soll effektiv, es soll fertig sein. Und das ist so eine Denkweise in unsere westliche Kultur und was hier und jetzt richtig, wir merken gar nicht mehr, wie viel das hier ist. Und dieses Tourismusgefühl kann auch in der Kirche sein, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich gehe zu diesem Event und ich gehe auf diese Event, das war richtig cool und ich habe Gott da und da und da erlebt. Aber eine Pilgerreise, ein Pilgerdenken ist vielmehr, ja, ich habe diese Momente, wo ich hinaufgehe, wo ich hinreise, aber vieles passiert, viel Veränderung passiert auf dem Weg, in den täglichen, einfach Schritt für Schritt weitergehen, den Weg entlang laufen. Wenn du den Jakobsweg, was ein typischer Pilgerweg ist, läufst, es geht nicht um anzukommen, es geht um den Weg entlang. Und was Gott in dir tut, während du einfach Schritt für Schritt Gewohnheiten, Gehorsam, ein langer Gehorsam, Schritt für Schritt in der gleiche Richtung gehst. Da geschieht Jüngerschaft, Veränderung und Verwandlung in unserem Herzen. Hier ist ein Zitat aus dem Buch. In einer solchen Tourismuswelt ist es nicht schwer, einen Menschen für die Botschaft des Evangeliums zu interessieren. Es ist furchtbar schwer, das Interesse aufrechtzuerhalten. In unserer Welt gibt es einen großen Markt für religiöse Erfahrungen. Es gibt wenig Enthusiasmus für den geduldigen Aufbau von Tugend. Wenig Neigung, sich für die lange Ausbildungsphase zu entscheiden, die frühere Generationen von Christen Heiligkeit nannten. Ich fand das sehr interessant, ein guter Einblick oder so Weg, das zu beschreiben. Der Weg, dieses lange Gehorsam oder Jüngerschaft sozusagen in der Nachfolge, in seine Fußstapfen zu treten und ihm nachzufolgen, ist sehr oft dieser lange Gehorsam in der gleichen Richtung. Es ist eine Ausbildungsphase. Es bedeutet geduldigen Aufbau, Dinge einzubauen und aufzubauen in meinem Leben, die mich einfach Schritt für Schritt weiterbringen. Gesunde, lebenswichtige Gewohnheiten bewusst aufzubauen, die meinen Glauben stärken, die mich bewahren. Und egal, was los ist, hoch und runter, was ich fühle und so, aber die halten mich auf dem Weg. Die halten mich, meine Augen auf Jesus, und ich kann diesen Lauf dann rennen. Paulus hat es so gesagt in 1. Korinther 9. Er sagte, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. So, hier sprechen wir von Disziplin, die Training, die ein Athlet macht. Und dann sagt Paulus auf das Geistliche, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wenn ich das letzte Satz lese, wenn ich hier stehe und ich predige, boah, das ist echt überführend, muss ich sagen. Ich will nicht dastehen und hier euch etwas sagen, aber selber nicht daran halten. Das kann man echt, aber wie oft ist das auch wahr, leben wir auch so. Wir wissen viel, wir sagen viel, aber was uns hilft, wirklich auf diesem Transformationsweg zu bleiben und Schritt für Schritt Berge hoch und Täler runter und alles so weiterzukommen, sind die Disziplinen, die geistliche Gewohnheiten, dass ich mich daran gewöhne, zu halten und Schritt für kleine Schritt, die ganz langweilige, langsame Schritte, einfach so mal weiter, diese Pilgerreise-Denken zu haben. Mich zu trainieren, wie er sagt, ich trainiere meinen Körper, ich mache es mein Sklave, ich tue Dinge, was ich vielleicht keinen Bock darauf habe, aber ich weiß, es ist gut, so ich tue das. Und um den Siegespreis zu gewinnen und zu gelangen. Jeder ist selbst dafür verantwortlich. Ich kann nicht deinen Lauf für dich rennen. Und du kannst auch nicht für mich. Das ist eine Sache, wo jeder entscheiden muss. Aber ich möchte gerne ein paar Dinge weitergeben. Was ist dabei wichtig? Wenn wir reden hier über Gewohnheiten, geistliche Disziplinen, was ist dabei wichtig? Ich habe drei Punkte dazu. Oft müssen wir uns erst von ungesunden Gewohnheiten trennen, um neue gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Das heißt nicht, dass Kaffee immer schlecht ist. Es ist nur, ich habe versucht, ein Bild zu finden, was Gewohnheiten so. Viele von euch, eine Gewohnheit ist, man aufsteht und sagt, bevor ich irgendjemanden anspreche, bitte gib mir eine Tasse Kaffee. Bitte eine Tasse Kaffee, erwarte nichts von mir, bevor ich meine Tasse Kaffee habe. Da? Also es ist eine Gewohnheit, die wir haben. und die wir daran gewöhnt haben. Und das ist okay, aber es gibt Gewohnheiten wie mein, ich gucke mal noch eine Folge zum Ende des Tages, auch wenn es schon spät ist, einfach mal so um runterzukommen und mich abzulenken, sodass ich einschlafen kann und dann gehe ich viel später ins Bett. Das ist eine Gewohnheit, die ich vielleicht mich davon trennen muss, sodass ich eine neue Gewohnheit machen kann, um früher aufzustehen und mehr Zeit mit Gott zu haben, morgens zum Beispiel. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Eine Gewohnheit, sagen verschiedene, habe ich gelesen zumindest, ich bin hier kein wissenschaftlicher Guru, aber ich habe gelesen, dass um eine neue Gewohnheit zu machen, musst du es 27 Tage lang jeden Tag machen. 21, 27, es gibt unterschiedliche, aber mindestens 3-4 Wochen musst du es regelmäßig, konsequent, jeden Tag machen, um es dass es erstmal einsetzt. Und da kann es leicht gebrochen werden, aber es muss erstmal so um einzusetzen. Das heißt, dass wir müssen auch wiederholen, wie mit dem Saxophon oder mit Üben und Üben und Üben. Man muss es wiederholen und wiederholen. Wir müssen Dinge verinnerlichen, bis es richtig so eingraviert in uns. Das bedeutet, dass wir auch konkret planen müssen. Dass ich ein Habit oder eine Gewohnheit sage, ich möchte eine geistliche Gewohnheit einbauen. Wo kann ich das machen? Wann ist die Zeit? Wie werde ich das tun? Plant da, ja. Absolut. Dankeschön. Nee, ich meine auch nicht, dass du musst deine stille Zeit mit Gott morgens haben. Es ist nur mein Vormachen. Das ist was, ich rede von mir aus. Okay, dankeschön dafür. Ich meine nicht hier, jeder muss hier morgens früh aufstehen und eine stille Zeit haben. Ich möchte, danke für die Klärung. Ich sage nur, das ist eine Gewohnheit, die ich in mir vorgenommen habe, aufzubauen. Und ich versuche einfach aus meiner Erfahrung, auch aus meiner Schwäche, einfach mal so zu reden, und dass ihr den Punkt versteht einfach. So, wiederholen, 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 plane es ein. Und drittens, gemeinsam sind wir stark. Wie bei dem Gym, wenn ich sage, Tobi, geh mit mir, und auch wenn ich keinen Bock darauf habe, aber ich tue es trotzdem, weil da ein bisschen Rechenschaft ist und weil ich nicht alleine Sachen mache, da ist eine Stärke in diese Gemeinsamkeiten. Und wenn du mehr beten möchtest, vielleicht einen Gebetspartner zu suchen, wo ihr regelmäßig trifft und sagt, hey, nehmen wir das vor, planen wir das ein und tu das miteinander zusammen. Oder in der Kleingruppe, neue Gewohnheiten. Was wollen wir als Gewohnheit gemeinsam zusammen tun? Da ist was Starkes da dran. So, ich möchte nur kurz etwas zu der traditionellen geistlichen Disziplinen, die zu finden sind in der Bibel. Es gibt eigentlich viel mehr. Diese sind aus Apostelgeschichte 2 bis 4 und Matthäus 5 bis 7 ein bisschen so rausgepickt, was sehr häufig traditionell so gemacht wird und gesprochen wird. Gebet, Bibelstudie, Almosen oder das Geben, Fasten, Danksagung, Anbetung, Dienen oder Nächstenliebe und Abendmahl innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen. Das sind so die traditionelle, typische Gewohnheiten oder Disziplinen, die geübt werden sind und immer wieder geübt werden. Und zu lesen in der Urgemeinde, wie sie es gemacht haben. Sie haben sich täglich in den Tempel getroffen, zu Hause miteinander getroffen. Sie kamen zusammen und haben das Abendmahl in Gemeinschaft, im Austausch, in viel füreinander beten und miteinander sein. Sie haben gebetet zusammen und sie haben das Wort so angeschaut und die Lehre und so weiter der Aposteln, und sie haben mit viel Danksagung und Dankbarkeit, und sie haben auch gefastet, sie haben auch Almosen gegeben. Das ist alles, kann man dann selber da lesen. So, sehr interessant, wenn irgendwas von da ist, wo du denkst, oh, das habe ich lange nicht gemacht oder vielleicht nicht so sehr ausprobiert. Ich kann es nur empfehlen. Diese geistlichen Disziplinen sind geprüft in der Urgemeinde, die erst von den ersten Jüngern, von den Jüngern Jesus und deren Jüngern, in einer Zeit der strengen Verfolgung. Und das waren die Dinge, die sie auf dem Weg gehalten haben. in Höhen und Tiefen. Diese Dinge werden uns auf dem Weg auch halten, egal was wir durchmachen gerade. Ich möchte euch ermutigen, einfach mal, was von denen möchtet ihr vielleicht mal überlegen, was ist vielleicht für dich dran, zu überlegen, zu ausprobieren, zu schauen und einzubauen, bewusst einzubauen. Und dann möchte ich drei konkrete Gewohnheiten, die den Strom dieser Zeit, dieses alles muss schnell, sofort und uneffektiv so kommen. Ich möchte drei ein bisschen genauer angehen. Schriftbetrachtung ist halt ein anderes Wort für wie man die Bibel lesen kann, aber es ist sehr ein meditatives Bibellesen. Es bedeutet langsam die Bibel zu lesen, eine Stelle. Vielleicht ist es ein Psalm oder eine Geschichte aus dem Leben Jesu oder in den Evangelium. Langsam und wiederholend. Eine Schriftbetrachtung ist, ich betrachte den Schrift. Ich lese es nicht einfach mal so durch, sondern ich nehme mir Zeit, ich setze die Handys aus und Ablenkungen aus und diese Zeit nehme ich und ich betrachte und ich beobachte und ich meditiere und ich wiederhole, ich lese es langsam durch und dann lese ich es nochmal langsam durch und ich vielleicht laut durchlesen und was spricht mich an und was kommt da rein? Fantasievoll, ich kann mich zum Beispiel in den Geschichten von der Lebensgeschichte von Jesus oder in seiner Gleichnissen, wenn ich mich in meine Fantasie mich hineinsetze, in eine der Rollen, die da drin, als einer seiner Jünger oder wie der verlorene Sohn, wenn der wegläuft und ich versuche mich vorzustellen und so quasi wie ein Theater in mir so, okay, wenn ich so, dann denke ich so und ich erlebe sozusagen in meiner Fantasie, was da passiert ist. Und dann schaue ich mal, was kommt da hoch? Wo kann ich sagen, ja, das verstehe ich. Das kann ich gar nicht verstehen. Und warum? Und dann wir reden mit Gott darüber. Und es bringt eine Schriftbetrachtung ein bisschen mehr so ins Leben und ein bisschen Schriftgebet. Ein Schriftreden mit Gott und ein Gott redet in seine Schrift zu uns. Und es kommt wie ein bisschen mehr betrachten. Es ist aber zeitaufwendig und es ist langsam. Aufmerksam sein zu, was in mir ist. Als Beispiel, in der Exerzitien habe ich genau das gemacht mit Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und als ich das langsam angefangen und wiederholt, muss ich sagen, in mir kam jedes Mal hoch, doch ich glaube das nicht. Ich weiß, der Herr ist mein Hirte, aber ich fühle, als ob mir was mangelt. Ich spüre den Mangel. Gott, du sagst das, aber was ist denn hiermit? Und kam etwas in mir hoch. Ist das irgendwie, Blasphemie? Nein, es ist Ehrlichkeit. Und ich kann dann zu Gott damit gehen. Und ich kann mit ihm darüber reden. Und ich kann mich eins mit ihm machen. Und ich kann mich hin unterwerfen oder hingeben und sage, Gott, hilf mir zu verstehen. Und ich kann durchgehen mit ihm. Sei aufmerksam, was kommt in dir hoch? Was ist deine innere Reaktion auf dem, was du liest? Das ist okay, wenn du es nicht verstehst oder wenn es nicht so gefühlt ist. Das ist eine Möglichkeit, in Beziehung mit deinem liebevollen Vater und mit Jesus dann zu kommen und darüber auszutauschen, zu reden, dich hinzugeben und in Vertrauen einfach Schritt für Schritt ein langer Gehorsam in der gleichen Richtung zu gehen. Zweites, kontemplatives Gebet. Ich empfehle mindestens 20 Minuten am Tag. Es ist echt auch ein langsames Gebet, ein ganz anderes. Die Urgemeinde und traditionell wird das oft auch ohne irgendwelche Ablenkungen. Man geht entweder alleine oder in der Gruppe, wo man alles das gemeinsam zusammen macht. Und es gibt so viele verschiedene Übungen zu Kontemplatives, aber es ist stille Gebet. Es wird geschweigt, es wird nicht geredet. Es ist nicht im Austausch mit anderen, nur du und Jesus. Und es ist eine Konzentration, ein Fokus auf Jesus. Du hast manchmal eine Bibelstelle dabei, manchmal nicht, aber du quasi kommst zur Ruhe innerlich, du konzentrierst dich, du setzt Jesus im Fokus, du machst dich bewusst wahr, Jesus ist da, Gott ist da, seine Gegenwart ist da. Und dann gibt's Verschiedenes, was man machen kann. Vor dem Kreuz nenne ich, dass man stellt sich vor, ich komme und ich schaue das Kreuz Jesus an. Und dann stelle ich mir, ich komme zur Ruhe und ich stelle mir die Frage, was sehe ich an diesem Kreuz? Und dann kommt der Fantasie wieder ins Spiel. Verschiedenes baut sich auf. Manchmal habe ich ein Holzkreuz gesehen. Manchmal ist es ganz schwarz, als ob es verbrannt ist. Manchmal ist es ein Feuerkreuz. Unterschiedliches. Wie sieht der Himmel aus dahinter? Wie sieht den Boden aus? Was sehe ich? Und ich lasse Dinge einfach mal so kommen. Was höre ich? Ist es ganz still? Höre ich der Wind, der weht? Irgendwelche Vögel oder Menschen? Was höre ich? Was kommt da? Was rieche ich? Was fühle ich? Was spüre ich? Es ist einfach ein Weg, mich auch wahrzunehmen und in eine Art vor Gott zu kommen. So ein kontemplatives. Und dann rede ich mit Gott. Was sagst du mir hier durch diese Bilder? Oder was sagst du mir durch dein Kreuz? Verinnerliche das in mir wieder mal und noch mehr und noch mehr. Ich habe sehr viele wunderbare Erlebnisse gehabt. Aber es braucht auch Zeit. Und ich muss verlangsamen und still werden innerlich. Und das ist gegen den Flow dieser Welt. War das so viele Ablenkungen, so viele verschiedene Beschäftigkeiten, so viel in meinem Kopf, wo ich die ganze Zeit so, ja, so. Und es dauert mehr Zeit, um zur Ruhe zu kommen und mich wieder in meinem Herzen wieder quasi anzukommen. Gott ist sofort da. Aber dass ich wirklich da offen bin, dass ich dann herzensoffen bin und dass ich dann hören kann und mit ihm reden kann. Kontemplatives Gebet ist ein Weg, das zu tun. Verschiedene Übungen, aber es ist eine wunderbare geistliche Gewohnheit, Disziplin, die wir machen können, die uns wirklich helfen, gegen diesen Strom zu schwimmen. Und Mittwochabends, jeden Mittwochabend von 19:30 bis 20:30 im Gebetshaus, was hier gleich um die Ecke ist, gibt es kontemplatives Gebet. Wenn du es einfach mal schauen willst, wie sie es machen oder ausprobieren, oder sprich mich an, da gibt es verschiedene Dinge, die wir tun können. Und das letzte und dritte Gewohnheit oder geistliche Disziplin, die ich denke, hier für uns sein könnte, ist, wie wir Abendmahl feiern. Und dass wir Abendmahl feiern. Hier machen wir das einmal im Monat und alle gemeinsam. Aber die Gemeinde ist nicht hier sonntags. Nicht nur hier sonntags. Die Gemeinde ist auch unter der Woche. Deine Familie ist auch deine Gemeinde. Vielleicht dein Team, deine Kleingruppe, dein Arbeitsplatz. Das sind, wo du Gemeinde bist in deinem Alltag. Es gibt manche Leute, die täglich einfach mal Abendmahl nehmen und eine Zeit bewusst erinnern, was Jesus für dich, für mich getan hat. Und an das Kreuz immer vor Augen haben und immer wieder diese Dankbarkeit und diese Erlösung und das über sich selbst aussprechen und für sich annehmen. Das stärkt den Glauben. Aber stell dir vor, du machst das regelmäßig in deiner Familie, mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner oder in Kleingruppen, in deinem Hauskreis, wie das einander verbindet und dieses in Gemeinschaft, nicht nur das Brot nehmen und den Blut, sondern zu sagen, hey, lass uns wirklich, hier ist, was passiert ist, warum er gestorben ist. Lass uns beten für die Leute, die wir wissen, in unserer Familie oder in unserem Hauskreis, für die Leute, die gebrochen sind gerade. Wo sie diese Gebrochenheit und Heilung, was geflossen ist, dass er gebrochen würde für unsere Heilung. Und das reicht aus, was er getan hat für ihre Heilung. Wir beten für sie. Oder das Blut für Vergebung und noch so viel mehr. Und bete in Fürbitte, nimm das an für dich und für die Leute, für die du bittest und betest. Nimm das an, aber immer wieder, dass du quasi, wir wissen so viel von dem Kreuz, aber Abendmahl ist eine Möglichkeit, dass wir das verinnerlichen und annehmen und vergegenwärtigen in unserem Leben. Und das ist eine Tradition, aber auch eine geistliche Gewohnheit, die wir machen können, aufbauen können. Ich glaube, das würde auch uns verändern und eine Dynamik da reinbringen, die ändern würde. So, kannst schon, möchte einfach mal zum Schluss hier ein bisschen Musik einfach anmachen. Okay, wir machen so ein bisschen Hintergrundmusik an und möchte gerne, dass wir kurz, aber trotzdem einen Moment nehmen, dieses Kontemplatives zu üben miteinander. Wir machen das ganz easy. Hier steht schon ein Kreuz. Ein Holzkreuz. Oder da seht ihr auch so einer. Schließ mal kurz die Augen. Mach dich erstmal bequem. Erstmal deine Nachbarn und sowas. Es geht nicht im Moment um den, sondern mach dich erstmal, wo du ganz bewusst nur du und Jesus hier sitzt. Schließ mal die Augen. Atme tief ein und aus. Tief ein und aus. Und wir sagen einfach, Jesus Christus, du bist hier bei uns. Jesus Christus, du bist hier bei uns. Jesus Christus, du bist hier bei uns. Stell dir vor, du kommst jetzt zu dem Kreuz Jesu. Wie sieht dieses Kreuz aus? Wie sieht der Umgebung aus? Ist der Tag hell oder ist es dunkel? Nimm die Atmosphäre wahr. Jesus Christus, du bist hier bei uns. Wie siehst du dich selber vor dem Kreuz Jesu? Kniend, stehend, weinend, freuend. Komm, wie du bist, zum Kreuz. Jesus Christus, du bist hier bei uns. Jetzt, wir stellen die Frage, Gott, was möchtest du uns zu sagen durch dein Kreuz? Was sagst du uns? Was sagst du mir? Und bleib einfach vor dem Kreuz und höre. Spüre in dir hinein und lass es einfach, was auch immer da ist, auch wenn es nur eine Ruhe ist, das ist in Ordnung. Nur um aufmerksam und empfangbereit zu sein. Jesus Christus, du bist hier bei mir, bei uns. Was sagst du? Was sagst du mir? Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für deine Kraft. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für dein Kreuz und was du Jesu Namen. Nimm das, was Gott dir spricht, für dich. Nimm das für dich. Aber so kann man, das war nur hier 3 Minuten ungefähr, 4 Minuten. Stell dir vor, du machst das 15 Minuten bis 20 Minuten am Tag. Was für eine Ruhe da reinkommt. Eine Ausrichtung auf Jesus. In der Bibel steht, dass in der Ruhe ist Erlösung. In Stillsein vor Gott ist unsere Befreiung. Da möchte ich euch ermutigen, diese Übungen vielleicht versuchen einzubauen. Was gegen den Strom wird das so muss sein und was könnte da Gott in hineinsprechen zu uns? Amen. Danke für eure Geduld. Ich bin ein bisschen drüber gegangen, aber vielen Dank.